Gebitte.
Gebitte. Herr Spinst.
Spinst.
Gebitte.
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 Gebitte. Machen wir was.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Gebitte, unserem politischen Podcast der jungen Generation Wien. Am Mikrofon für euch heute Angelina Sachs.
Hello.
Und ich bin der Clemens Müller. Servus.
Dieses Jahr starten wir ja in ein Superwahljahr. Das heißt, wir haben zum einen die Nationalratswahl im September, wir haben die Arbeiterkammerwahl und wir haben die EU-Wahl. In Österreich findet die am 9. Juni statt. Das Besondere an der EU-Wahl ist, dass nicht nur österreichische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger wählen dürfen, sondern auch EU-Bürgerinnen und Bürger, die sich vor dem 26. März registriert haben. Die SPÖ hat bereits ihre Wahlliste erstellt. Und wir haben das Glück, heute bei uns drei Kandidatinnen zu haben, die die junge Generation eingemeldet hat, die bei der EU-Wahl antreten. Zum einen die Christina Müller, dann haben wir den Julian Krismer und den Philipp Kapfer bei uns.
Genau so ist es. Schön, dass ihr bei uns seid. Wir beginnen mit einer kurzen Vorstellungsrunde unserer Kandidatinnen und den Start macht die Grisa Christina Müller. Servus.
Hallo ihr Lieben, schön, Hallo. Dass ich da sein darf. Ja, ich stelle mich gerne vor. Also Christina Müller. Ich bin, seit ich 15 bin, politisch aktiv in der SPÖ und ihren Vorfeldorganisationen. Und die letzten 7 Jahre habe ich ganz intensiv meiner Themeninitiative, die Themeninitiative Vorwärts Europa, widmen dürfen. Diese Themeninitiative ist in der Wiener SPÖ eingerichtet und arbeitet rund um die Wahlen vor, danach, die ganze Zeit mit europapolitischen Themen und versucht sie auch der Bevölkerung näher zu bringen.
Und was sind so deine Herzensthemen?
Ich habe wahrscheinlich zwei Herzensthemen, die mich momentan sehr, sehr beschäftigen, auch für diese Wahl. Und zwar Verteilungsgerechtigkeit. Also wir sehen eine unglaubliche Lücke zwischen Arm und Reich, die immer weiter auch auseinanderklafft. Ich glaube, das spüren alle Menschen, die sich nur ein bisschen mit der Teuerung beschäftigt haben. Und das zweite Thema ist die Umwelt. Wir haben eine noch nie dagewesene globale Krise. Damit sehen wir uns konfrontiert und ich glaube, dass das, was da passieren kann, wenn wir jetzt nicht rasch handeln, ist ungefähr mit einem nuklearen globalen Schlag vergleichbar, weil irgendwann ist die Erde weg und wir haben keine zweite.
Und welche Rolle spielt da für dich die EU? Also könnte man nicht einfach sagen, okay, das macht entweder die UNO kann da was machen oder Österreich an sich, aber welche Rolle kann da konkret das Europäische Parlament spielen?
Ich glaube, dass das Europäische Parlament eine der Instanzen ist, die das kann. Vielleicht muss sogar noch eine weitere Ebene darüber global, dass diese Problematiken angegangen werden. Definitiv nicht können es Nationalstaaten alleine. Also egal, ob wir jetzt von einer Verteilungsgerechtigkeit sprechen, da, wo wir Steuerflucht sehen, wo sich die Unternehmen dann einfach irgendwo auf diverse Inseln verkriechen, aber genauso bei der Umwelt, also wenn Deutschland beschließt, die Donau zu verseuchen, dann wird das Wasser trotzdem durch Wien durchlaufen. Da kann man auch nicht eine Mauer bauen, das wird nicht helfen. Das heißt, wir müssen zusammenarbeiten.
Wollen wir doch tunlichst vermeiden, oder? Dass uns die Deutschen da in die Donau pissen. Julian, auch du beehrst uns heute. Grüß dich.
Hallo, vielen, vielen Dank für die Einladung.
Hallo Julian, du bist ja sogar auf Platz 9, also einen ziemlich guten Platz auf der Liste. Vielleicht willst du dich mal bei uns kurz vorstellen.
Stargast fast, oder?
Ja.
ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich bin der Julian Krismer, bin 29 Jahre alt, komme ursprünglich aus Innsbruck, aus Tirol und lebe jetzt mittlerweile schon ein paar Jahre in Wien und bin vor allem bei der SPÖ und bei der jungen Generation aktiv und darf, wie es schon angekündigt worden ist, auch fürs EU-Parlament kandidieren und freue mich schon sehr auf unsere heutigen Gespräche.
Gratulation auf jeden Fall zu
Gratuliere,
dem Platz.
Genau, ja, auf jeden Fall. Wo siehst du dich europapolitisch? Was sind deine Herzensthemen?
Also mir ist es ganz, ganz wichtig, dass sich die Europäische Union weiterentwickelt hin zu einer echten Sozialunion. Wenn wir an die Europäische Union heute denken, was fällt uns dazu ein? Ich glaube, ganz viele haben Bilder im Kopf von irgendwie bürokratischen Prozessen oder Dinge, die irgendwo in Brüssel sehr weit weg passieren, aber uns vielleicht persönlich nicht betreffen. Ein paar haben vielleicht die Gurkenkrümmung im Kopf.
Die Gurkenkrümmung. Es ist schon sehr abstrakt teilweise.
Es ist sehr abstrakt teilweise und das muss eigentlich nicht so sein. Es gibt aus der vergangenen Periode gute Beispiele dafür, dass die Europäische Union durchaus auch Vorreiter war in bestimmten Bereichen, beispielsweise die Mindestlohnrichtlinie. Zweiter Punkt wäre die Lohntransparenz, wo Mitgliedstaaten dazu verpflichtet werden, die Lohnschere zwischen den Geschlechtern zu schließen. Und drittes Beispiel wäre die europäische Kindergarantie, wo die Mitgliedstaaten auch dazu angehalten werden, natürlich mit Unterstützung der Europäischen Union, allen Kindern alle Chancen zu geben bei der Bildung, beim Heranwachsen, bei der Selbstentfaltung. Das sind drei Beispiele, wo die EU tatsächlich eine Vorreiterrolle eingenommen hat gegenüber vielen Mitgliedstaaten. Und was diese Beispiele gemeinsam haben, ist, es sind sozialpolitische Maßnahmen. Und ich glaube, da liegt der Schlüssel für den Erfolg auch von der Europäischen Union, die Weiterentwicklung hin zu einer echten Sozialunion. Und dann haben wir auch alle, glaube ich, nicht mehr die Gurkenkrümmung oder Bürokratie im Kopf, sondern wirklich auch ganz konkret vor Augen, was die Europäische Union uns allen bringt.
Last but not least dürfen wir noch den Philipp bei uns begrüßen. Hallo Philipp.
Hallo.
Servus. Der Mann mit der schwarzen Lederjacke und mit Europa im Herzen. Philipp, schön, dass du da bist. Deine Lederjacke, deine schwarze, ist wirklich dein Markenzeichen mittlerweile, oder? Ich erkenne dich daran, weiß ich sofort, auch wenn ich dich von hinten sehe, das muss der Philipp sein.
Ich sag danke für die Einladung und ja, es ist eben halt mein Markenzeichen. Also die Leute fragen mich dann immer so, wenn ich mal keine Ahnung habe, wo ist deine Lederjacke? Warum hast du sie nicht an? Also, das hat sich wirklich als Corporate Identity bei mir in der EG durchgesetzt.
Siehst, so geht es mal mit dem Hund. Wenn ich einmal nicht mit dem Hund komme, fragen alle, wo ist der Alfie? Wo ist der Alfie? Der ist zu Hause. Ja. Der schläft, macht ein Mittagsschläfchen, glaube ich. Philipp, stell dich mal kurz vor, für alle, die dich nicht kennen, abgesehen von deiner schwarzen Lederjacke, was macht dich aus, was machst du und was sind deine Herzensthemen?
Gut, also wie eh schon gesagt worden ist, ich bin der Philipp. Ich bin politisch schon seit 2017 aktiv, also seit der damaligen Nationalratswahl, wo wir noch einen Kanzler hatten. Ich trage Europa wirklich im Herzen. Einerseits einmal so durch den familiären Hintergrund, durch Doppelstaatsbürgerschaft. Das andere ist dann natürlich wieder auch so, dass ich seit 2022 die Projektgruppe Europa leite innerhalb der jungen Generation Wien. Das heißt, wir beschäftigen uns mit den Themen Europa. Worauf kommt es in Europa an? Was können wir in Europa besser machen? Aber was können wir auch von Europa lernen für uns? Und was ist dann so wichtig ist? Und auch in meiner Ausbildung habe ich immer auf der Uni immer international ausgelegt, international gelebt. Und das sind halt dann so die Schwerpunkte eben halt Europa, internationale Wirtschaft. Ganz mein zentraler Schwerpunkt ist natürlich Osteuropa, wie sich das so entwickelt hat über die Jahre. Und wenn es jetzt ums Herzensthemen geht, da stelle ich immer mehr dieselbe Frage, in welchem Europa wollen wir in Zukunft leben? Und dann hat man eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Wollen wir in einem Europa leben, wo wir enger zusammenwachsen, wo wir uns als Europäer sehen? Oder wollen wir jetzt so, wie der jetzige Trend so ist, diesen Backlash machen und in diesen Nationalismus zurückkehren, wo wir dann wieder so uns gegenseitig wieder so auf den Geist gehen, uns gegenseitig hassen? Und das ist so ein Schritt, den man eigentlich nicht mal andenken sollte.
Heute ist ja nicht eine normale Folge, sondern heute ist tatsächlich auch eine Spezialfolge, wo wir in Kooperation mit Nico und Mikro, den ihr vielleicht schon von Instagram kennt, den wir ein bisschen heute einbauen werden. Und der war ja auch gestern auf der Marie-Hilfer-Straße unterwegs, oder Clemens?
Ja, genau. Der war auf der Marie-Hilfer-Straße unterwegs und hat junge Leute zum Thema EU, EU-Wahl gefragt. Also welche Themen liegen den jungen Menschen besonders am Herzen? Was finden sie gut oder schlecht an der EU? Und was würden sie einen zukünftigen Parlamentarier oder eine zukünftige Parlamentarierin fragen wollen?
Also hören wir mal rein, oder was sie gesagt haben?
Hören wir rein.
Okay, let's go. Wir starten gleich mit der ersten Frage. Was erwartet ihr euch generell von der Europäischen Union?
Ein bisschen mehr für den Klimaschutz zu tun und auch für die jungen Leute mehr einzustehen.
Ich würde auch sagen, Einheit. Jetzt besonders wichtig, auch im Allgemeinen, dass halt auch viel als Einheit getan wird.
Generell erwarte ich mir mehr Interventionen, wenn es gerade um das Thema Gleichberechtigung geht.
Was wünschst du dir von einer EU?
Viele Sachen. Wegen dem Klima, dass man sich so mehr dafür einsetzt.
Sicherheit. Stabilität.
Ich würde mal erwarten, dass man mehr Einigkeit in der EU zeigt und vielleicht eine stärkere Position gegen jegliche Radikalitäten.
I expect them to first and foremost think of the environment and the agricultural questions.
Ja, europäischen Zusammenhalt zu fördern, die Mobilität der Menschen in Europa zu fördern und zu erhalten und ja in letzter Zeit halt auch den Frieden zu wahren.
Und wenn du so ein Thema hättest, was du so einem Parlamentarier, der jetzt, sag mal, neu gewählt werden würde, mitgeben würdest oder ihr, welches wäre das?
Auf jeden Fall die große Disparität zwischen Einkommen und Eigentum. Also ich finde es schon sehr bedauerlich, dass die Schere zwischen Arm und Reich so weit aufklafft.
Ja, also da haben wir eh schon gehört, ein Herzensthema auch von einer befragten Person war die Disparität zwischen Einkommen und Eigentum. Und wie steht es mit dem Klima? Also Grisa, das sind eh gleich zwei Themen, die dich freuen dürften. Was würdest du dieser jungen Person antworten?
Ich würde gerne mit dem ersten Punkt beginnen, nämlich mit dieser Ungerechtigkeit in der Verteilung von Vermögen weltweit. Also wir wissen vielleicht gar nicht alle, aber 1% der Menschen auf der Welt besitzen 50% des ganzen Besitzes. Und das ist auch nicht von heute auf morgen passiert. Das ist auch nicht einfach aus einer Entwicklung, die man nicht beeinflusst hat. Im Gegenteil, es gab politische Entscheidungen und die haben dazu geführt, dass dieser Unterschied immer, immer größer wird. Mhm. Mittlerweile auf einen Spitzenwert. Und das heißt, man kann auch politische Entscheidungen treffen, die diesen Trend umkehren. Und genau darum geht's. Also so wie seit den 80ern mit der Körperschaftssteuer ein Zuwachs an Reichtum bei einer kleinen Gruppe von Menschen passiert ist, nämlich es ist fast um die Hälfte hat sich das verstärkt nur durch diese eine Maßnahme. Genauso kann man Maßnahmen treffen, die dem entgegenwirken. Und da hat die EU in der Vergangenheit in der letzten Periode ein paar wirklich starke Dinge beschlossen, auf die ich vielleicht ganz kurz eingehen
darf. Zum Beispiel,
darf.
Ja.
Welche war deine Lieblingsinitiative vielleicht?
Ich habe mehrere.
Ja, da muss ich jetzt entscheiden.
Eine. Und zwar, es gibt eine Mindeststeuersatz, der jetzt, also die EU hat beschlossen, dass jedes Unternehmen, und das ist jetzt egal, ob das, so wie man es dann immer wieder hört, dass der Banker, der hat seine Firma und da hängen dann auch 1000 andere Firmen dran. Und das wird als Gesamtes gesehen und dieses Firmenkonstrukt muss mindestens 15% Steuern zahlen. Das ist auch egal, wo die sind. Es ist sogar egal, ob sie in der EU ihren Sitz haben oder außerhalb. 15% muss versteuert werden. Das heißt, erstens einmal muss transparent gemacht werden, was die Einkünfte sind und zweitens müssen mindestens diese Steuern abgeführt werden. Ansonsten müssen sie noch nachträglich abgeführt werden. Ist noch ein bisschen wenig, 15%. Wir hatten natürlich auch eine höhere Forderung, aber es ist ein Anfang und wir machen da auch global einen Startschuss. Es ist nämlich so, dass das in weiterer Folge auch andere Regionen der Welt, andere Länder uns nachmachen werden. Und damit schaffen wir eine globale Umverteilung von Vermögen, die es ganz dringend braucht.
Ist das schon fix? Wurde das schon beschlossen?
Das wurde schon beschlossen.
Kommen wir zu deinem zweiten Punkt.
Die Mindestlohnrichtlinie besteht aus zwei Teilen. Da möchte ich vielleicht auch vorneweg sagen, dass Sozialdemokratinnen, Sozialistinnen, also gewerkschaftsnahe Parteien in keiner Weise gerade über die Mehrheit verfügen im Europäischen Parlament. Das wollen wir ändern. Am 9.6. werden wir das gemeinsam ändern. Aber sogar in dieser geschwächten Situation ist uns ein riesiger Erfolg gelungen. Und da auch ein Danke an die Hartnäckigkeit unserer Genossen und Genossinnen in Brüssel. Und zwar mit diesem Gesetz ist einerseits verankert worden, dass in jedem europäischen Land, also in jedem Mitgliedsland der Europäischen Union, ein Mindestlohn eingeführt wird. Das hilft von heute auf morgen 25 Millionen Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen in der EU. Das ist extrem toll, weil es auch jenen Ländern, die vielleicht etwas höhere Lohnstandards bereits haben, die vielleicht schon einen Mindestlohn haben, diesen Standortwettbewerb rausnehmen. Das hat man vielleicht schon mal gehört, dass dann Unternehmen gerne mit Absiedelung drohen, dass sie dann in ein anderes EU-Land gehen, wo man vielleicht billigere Löhne zahlen kann. Mhm. Damit nimmt man den Druck raus. Und die zweite Säule ist, dass mindestens 80% aller Dienstverträge kollektivvertraglich geregelt werden sollen. Was heißt das? Das heißt, dass die Gewerkschaften über die Lohnverhandlungen verhandeln jedes Jahr. Und das kriegen wir auch mit. Gerade in Österreich sind wir extrem privilegiert, weil wir haben 98% kollektivvertragliche Abdeckung. Aber schon alleine im Nachbarland Deutschland ist das nicht der Fall. Die haben, glaube ich, 55.
Und mit Schwach.
Da muss man natürlich ganz, ganz dringend gegenhalten und die Europäische Union hat beschlossen, dass das auf 80% erhöht werden soll. Das ist alles nur in diesem einen Gesetz, also in dieser Richtlinie beschlossen worden.
Das ist ja schon mal ziemlich gut.
Ich glaube, was mich jetzt interessieren wird, also weil du gesagt hast, okay, es gibt einen Mindestlohn, wo spiegelt der sich ein? Also wo hat dann Mindestlohn, wenn jedes Land seinen eigenen Mindestlohn festsetzt, kann dann ein Land sagen, na, unser Mindestlohn ist jetzt 900 Euro, meiner ist 750, dann könnte auch wieder so ein Sozialdumping stattfinden, oder?
Sehr gute Frage. Ich glaube, es ist auch eine wichtige Frage, weil natürlich nicht jedes Land sofort mit der gleichen Mindestlohnhöhe starten kann. Es gibt da einfach große Unterschiede und die kann man auch nicht wegleugnen. Sie haben es so gelöst, dass Sie gesagt haben, dass mindestens 50% des Durchschnittslohns bzw. 60% des Medianlohns herangezogen werden soll von diesem Land, wo dann auch dieser Mindestlohn gelten soll. Also es richtet sich schon an der wirtschaftlichen Stärke des Landes und an den Löhnen, die durchschnittlich dort bezahlt werden. De facto wird es aber dennoch eine gewisse Anpassung und damit auch eine Harmonisierung geben. Und das ist halt schon auch das, was man jetzt beobachten muss und vielleicht noch mit weiteren Maßnahmen dann unterstützen muss, irgendwo eine Angleichung von den Lebensstandards und auch den Einkommen.
Auf jeden Fall eine coole Initiative, würde ich sagen.
Definitiv, ja. Du hast doch gesagt, dass Klima ein großes Thema ist. Was siehst du da an Maßnahmen, die es vielleicht schon gibt, die positiv sind? Und welche Ideen gibt es vielleicht für die Zukunft?
Ich darf da vielleicht auf ein Gesetz, eigentlich eine Richtlinie, aber man nennt es das Lieferkettengesetz, verweisen, weil das ist nämlich sogar eine Verbindung von dem einen Herzensanliegen und dem anderen.
Zweimal gehört in letzter Zeit.
Ja, da kommt auf jeden Fall beides vor und für mich ist das eine kleine politische Revolution.
Mhm. Warum?
Und zwar deshalb, weil wir eigentlich die Verantwortungszuschreibung, mit wer ist verantwortlich dafür, wie wir wirtschaften, gerade komplett umdrehen mit diesem Gesetz. Bis jetzt war es so, dass man in einen Laden geht als Konsumentin und nicht wusste, wo kommen die Bestandteile von diesem Produkt her, wer hat dieses T-Shirt genäht, gab es da Kinderarbeit, wurden da vielleicht irgendwelche Flüsse verschmutzt. Das sieht man nicht. Dann werden dann größere Recherchen erforderlich und diese Verantwortung den Konsumentinnen überzustülpen, ist eigentlich eine Frechheit. Und genau das wird jetzt umgedreht. Mit diesem Lieferkettengesetz verschiebt man die Verantwortung von der einzelnen Konsumentin und dem Konsumenten zurück zu den Unternehmen, die auch Gewinne erwirtschaften damit. Und die Unternehmen sind jetzt in der Verpflichtung, darzulegen, wo welcher Produktionsschritt erfolgt ist und müssen gewisse Standards einhalten. Dazu gehören Arbeitsstandards, dazu gehören Sozialstandards, Menschenrechte und eben auch Umweltstandards. Und sollten diese Standards unterschritten sein, sollten Menschenrechte verletzt werden, dann müssen die Unternehmen auch Strafen zahlen. Also nicht mehr die Konsumentinnen werden alleine gelassen und müssen halt hoffen, dass das eh alles halbwegs okay war bei der Produktion oder auch einfach die Augen davon zu verschließen, was ich durchaus verstehen kann, dass das eine Last ist, die man nicht tragen kann als einzelne Konsumentin. Aber die Unternehmen hingegen, die wissen sehr genau, wo ihre Produktteile oder ihre Produkte herkommen. Und die sind jetzt in der Verantwortung, das auch so darzulegen, offenzulegen und einzuhalten. Das Lieferkettengesetz ist jetzt sehr heftig diskutiert worden in den letzten mittlerweile eigentlich fast ein Jahr, wenn nicht sogar länger. Und wir müssen uns vorerst mit einer sehr abgespeckten Variante zufrieden geben. Da haben vor allem die konservativen Parteien, deren Klientel halt größere Unternehmen auch liegen, die ihre Gewinne maximieren wollen und keinesfalls diese Verantwortung tragen wollen, sich durchsetzen können, indem diese ganzen Grenzwerte, mit welches Unternehmen muss das dann auch machen, weil es sind nicht die kleinsten Kleinunternehmen, sondern es sind nur die ganz, ganz Großen, die das jetzt müssen. Also man hat an jeder Schraube gedreht, damit möglichst wenig Unternehmen tatsächlich von diesem Gesetz dann auch betroffen sind.
Danke, ÖVP.
Ja, leider. Also gerade die österreichische ÖVP hat sich bei einem Thema sehr, sehr stark gemacht, und zwar, dass der Finanzsektor nicht Teil des Lieferkettengesetzes. Was heißt das? Wenn man jetzt Geld investieren möchte, das kann auch ein Fonds sein, weil man beim Sparbuch keine Zinsen mehr kriegt, geht man zur Raiffeisenbank, will sich einen schönen Fonds kaufen, dann wäre die Idee gewesen, dass sichergestellt sein muss, dass dieses Geld in Projekte fließt, die auch diese Standards erfüllen. Also dass nicht irgendwo ein Staudamm gebaut wird, der dann die Existenzgrundlage von ganzen Städten und Dörfern zerstört. Mhm. Und genau das wollte die liebe ÖVP in Österreich verhindern. Man soll auch weiterhin sein Geld in Projekte investieren dürfen, die Kinderarbeit ermöglichen, die Delogierung verursachen, die ganze Flüsse verunreinigen. Also ja, danke ÖVP.
Vielleicht sollte man das bei jedem Fonds oder so dazu schreiben, so, hey, hier könnte Kinderarbeit drinnen sein, hier könnte Sklaverei Teil davon sein, wir könnten auch die Umwelt verschmutzen, nur so als Disclaimer.
Aber ist doch eigentlich absurd, dass wir über Menschenrechte diskutieren müssen. Also an den Schrauben kann noch gedreht werden, aber ist doch schon mal ein erster Erfolg.
Es ist auf jeden Fall in jetzt Stein gemeißelt, dass es diese Umkehr der Moral gibt. Und wir werden uns natürlich mit all unserer Kraft dafür einsetzen, dass am Ende des Tages jede Konsumentin in jeden einzelnen Supermarkt, in jedes Geschäft gehen kann und mit gutem Gewissen diese Produkte kaufen kann.
Jetzt haben wir ein bisschen über die vergangenen Initiativen geredet. Gibt es irgendwelche Initiativen, für die du einstehst, wo du sagst, hey, da gibt es einfach noch Probleme oder das sollte die EU oder das Europäische Parlament in der nächsten Periode angehen?
Ich glaube, dass ein wichtiges Instrument schon am Tisch liegt. Ich wünsche mir aber für die Zukunft, dass das ausgebaut wird und in alle Bereiche, wo es irgendwie möglich ist, auch umgesetzt wird. Und zwar den European Green Deal. Da wurde viel Geld in die Hand genommen. Und es kann natürlich immer noch mehr sein, aber es ist schon wirklich viel Geld da, damit kann man auch viel machen. Dieser Geldtopf liegt jetzt nicht einfach da und dann gibt es ein großes Projekt, sondern es wurden 1000 verschiedene kleine Fonds und Unterstützungsleistungen etc. erarbeitet, die alle das Ziel haben, die Umwelt zu schonen, die Umwelt zu schützen und halt eine Umkehr von unserer aktuellen Klimakrise herbeizuführen. Dazu gehört auch, genauso die Unabhängigkeit von russischem Gas zu lösen. Das ist auch Teil von diesem European Green Deal. Gleichzeitig natürlich mit der Erhöhung von erneuerbaren Energiequellen, die Reduzierung von CO2. Da liegt so viel Potenzial. Und das ist auch eine sehr einfache Rechnung. Man muss gar nicht nur die Zerstörung unserer Lebensgrundlage immer ins Treffen führen. Man kann das auch ganz klar mit Zahlen belegen. Allein Österreich verliert im Jahr ungefähr 15 Milliarden Euro an den direkten und indirekten Folgen von der Klimakrise. Das sind dann die 600 Milliarden, die die EU insgesamt investiert, gar nicht mehr so viel. Also uns sollte auch klar sein, dass wenn wir jetzt nicht Geld in die Hand nehmen, jetzt nicht den politischen Willen von allen bündeln, dann wird uns das auf kurz oder lang die Lebensgrundlage zerstören und wirklich verdammt viel Geld kosten.
Also dann nochmal ein extra Booster für den
Was wir auch von ganz vielen gehört haben bei der Straßenumfrage war, viele machen sich Sorgen wegen des Rechtsrucks, nicht nur in Österreich, sondern auch in ganz Europa. Julian, wie schätzt du da die Situation ein?
Die Sorge ist durchaus berechtigt. Aktuelle Umfragen geben in, glaube ich, 9 von 27 EU-Mitgliedstaaten rechts, außen bis rechtsextreme Parteien gute Chancen, den ersten Platz zu erringen. Und ich glaube, wir müssen ganz klar benennen, was dieser Rechtsruck bedeuten würde für die Menschen in Europa. Rechte Parteien sind immer besser darin, sich zu vernetzen. Sie sind auch teilweise immer weiter nach rechts abgedriftet. Und ihr Record ist, glaube ich, ganz klar. Wir können schauen nach Polen, wo die rechtsextreme Rechtsaußenregierung jungen Frauen ihr Recht gestohlen hat auf Selbstentscheidung und Selbstbestimmung über den eigenen Körper. Wo junge Frauen, die schwanger worden sind, ausreisen haben müssen oder mit Schwangerschaftsabbrüchen in die Illegalität getrieben worden sind, was natürlich wahnsinnig bedrohlich und wahnsinnig gefährlich ist. Wir können aber auch schauen nach Italien, wo eine postfaschistische Regierung an der Macht ist, die über Nacht hunderttausenden Menschen per SMS die Sozialhilfe gekürzt hat. Das sind 100.000 Menschen, die darauf angewiesen waren.
Per SMS haben die das gemacht.
Und denen wurde die Sozialhilfe gekürzt, einfach so. Und wir haben aber aktuelles Beispiel auch in Deutschland, wo die AfD, die Alternative für Deutschland, ganz offen davon träumt, Millionen von Menschen aus Deutschland zwangs zu deportieren. Das ist das, was der Rechtsruck bedeuten würde. Und das ist auf jeden Fall nicht das Europa, das wir wollen und auf jeden Fall auch nicht das Europa, das wir uns wünschen.
Und was würdest du sagen, was sollte das Europäische Parlament hier tun, um dem entgegenzuwirken?
Ich glaube, den Rechtsruck muss man auf mehreren Ebenen bekämpfen. Auf der einen Seite natürlich am 9. Juni bei der Wahl zum Europäischen Parlament. Das ist einmal der erste wichtige Schritt. Aber EU-Politik wird ja nicht nur im EU-Parlament gemacht, sondern ganz viel ja auch von den nationalen Regierungen. Das heißt im EU-Rat und den bestimmen natürlich die Staats- und Regierungschefs. Das heißt, einen Rechtsruck in Europa zu verhindern, heißt auch bei der Nationalratswahl diesen Rechtsruck zu verhindern.
Es ist auch wirklich besorgniserregend, also ich denke da auch sehr viel drüber nach. Gehen wir mal vom schlimmsten Fall aus und sagen, die Rechten würden im EU-Parlament tatsächlich die Mehrheit auch für sich gewinnen. Was hätte das wenn du eine Glaskugel hast, für Konsequenzen für die Politik, die im Europaparlament gemacht wird?
Also politisch wäre das EU-Parlament de facto handlungsunfähig, wenn wir uns anschauen, was in der letzten Periode, die Best-Practice-Beispiele, über die wir schon geredet haben, passiert ist. Das sind alles Beispiele, die vom EU-Parlament angestoßen worden sind. Was die rechten Parteien im EU-Parlament machen, ist hauptsächlich verhindern, alles, was irgendwie an politischen Fortschritt bringt. Auf der anderen Seite, was sie dann aber gern machen, und das ist vor allem auch die Rechtsaußenfraktion, Champagner trinken und Kaviar essen und das auf Steuergeld. Das heißt, es würde uns sehr, sehr teuer zu stehen kommen und politisch wird nichts mehr weitergehen.
So ein Rechtsruck, den du gerade angesprochen hast im Europäischen Parlament, geht aber meistens auch einher mit so einer Zurück-an-den-Herd-Politik, der auf nationalstaatlicher Ebene und dann wahrscheinlich auch auf EU-Ebene passiert. Wenn wir jetzt einmal hoffen, dass das nicht der Fall ist, ja, und wir eher in diese positive Richtung zurückgehen, was kann aus deiner Perspektive die Europäische Union machen, um mehr Gleichberechtigung zu fördern oder auch Junge zu fördern, aber generell hier zu mehr Chancengleichheit beizutragen?
Also die Europäische Union kann natürlich von sich aus proaktiv tätig werden. Beispielsweise, wir haben über die Lohntransparenz haben wir schon geredet, ganz ein wichtiger Punkt zur gleichen Bezahlung zwischen den Geschlechtern. Wir haben gesehen, in Frankreich ist jetzt das Recht auf Schwangerschaftsabbrüchen in die Verfassung geschrieben worden. Es gibt eigentlich auch keinen Grund, warum das nicht in der Europäischen Grundrechtecharta auch vorkommen sollte. Wir haben gesehen, was in Polen passiert ist, über das haben wir auch schon geredet. Und es gibt keinen Grund, warum die Europäische Union da nicht proaktiv tätig wird und sagt gegenüber den Mitgliedstaaten, hey, das sind europäische Grundwerte und die müssen in allen Mitgliedstaaten eingehalten werden. Der zweite Punkt ist, was ist dann, wenn diese Grundwerte nicht eingehalten werden? Dann braucht es meiner Meinung nach auch ganz klare Sanktionsmechanismen. Paradebeispiel dafür natürlich Ungarn. Viktor Orban, der in Ungarn die Demokratie zertrümmert hat, beziehungsweise an seine Oligarchenfreunde verkauft hat, dort gegen Minderheiten hetzt, gegen die Queer-Community hetzt, die Rechtsstaatlichkeit demontiert hat. Und da ist es ganz klar, dass es natürlich Sanktionsmechanismen braucht. Was es aber dafür braucht, auf jeden Fall in der Europäischen Union, sind progressive und linke Mehrheiten.
Deswegen nochmal ein Aufruf, alle zur Wahl zu gehen.
9. Juni, falls ihr das schon wieder vergessen habt.
Hören wir nochmal in die Straßenumfrage rein, was die Menschen in Österreich oder zumindest auf der Marie-Hilfer-Straße sonst noch so bewegt.
Wenn ihr eine Frage hättet oder eine Frage stellen könntet an eine zukünftige Parlamentarierin oder einen zukünftigen Parlamentarier, welche Frage wäre das?
Haben Sie einen konkreten Plan, wie es weitergeht mit der EU?
Also wegen dem Klima jetzt, wie es jetzt steht, was jetzt gemacht wird oder so. Weil, wie ich weiß, setzt man sich jetzt nicht so viel dafür ein.
Ja, ich hätte auch gesagt, dass halt, ob man so neue Bäume und so auch anbaut und so.
Inwiefern kann man Gesetze, die es jetzt schon gibt, Gott, wenn es ums Thema Gleichberechtigung, Inklusion, Diversität geht, nur weiter ausbauen?
Wie könnten Sie sich Gedanken machen, die Europäische Union näher an unsere Demokratie zu bringen und nicht so abstrakt, dass dort irgendein Parlament sitzt und eine Kommission ernannt wird, die wir nicht wählen etc.?
Dass ich das Gefühl habe, dass einfach zu viele Schritte dazwischen sind von einem einzelnen Menschen bis hin zur Politik.
Mich würde interessieren, was deren Vorstellungen sind.
Wenn du jetzt einen Wunsch mitgeben könntest zu einer Wahlkandidatin für die EU-Wahl, was wäre das?
Naja, eben halt sich fürs Klima einsetzen und vielleicht auch für Obdachlose oder so.
Ja, mehr Inklusion, mehr Diversität.
Everything with environmental questions right now is on the top of everyone's priorities.
I wish that they include people more in the process and not just focus on people in power and with money.
Ich glaube, derzeit ist genug verlangt, einfach dagegen zu halten, also ideologisch gesehen.
Wogegen halten?
Mit Rechtsruck in Europa.
Die Repräsentation sollte auch ein bisschen jünger sein, meiner Meinung nach. Und vielleicht kann man das ja auch in der EU dann widerspiegeln.
Bockt gescheit auch. Sorgt für europäische Einigkeit. Nicht viel Platz rechts außen lassen.
Also Julian, du hast es gerade gehört. Viele haben das Gefühl, oder zumindest die Befragten, haben das Gefühl, die Europäische Union oder auch die Kandidatinnen sind nicht sehr jung und das ist nicht sehr dynamisch, das Ganze. Was antwortest du ihnen da drauf?
Also erstens gibt es natürlich auch Positivbeispiele, deswegen sind wir ja auch da heute bei diesem Podcast.
Ja. Ich glaube, man darf dich schon noch jung nennen, oder? Wenn du nicht mehr jung bist, ja. Was bin ich dann?
Also in der jungen Generation ist man bis 38 jung, ja?
Ja, du kannst dann direkt in den Seniorenbund wechseln.
Da haben wir noch ein bisschen Zeit, ja.
Wie siehst du das? Wie kann man junge Leute auch mehr einbringen vielleicht in das Ganze, in die politische Arbeit der EU?
Ja, auf der einen Seite ist es ganz wichtig, junge Leute in den Entscheidungsprozess einzubinden. Deswegen ist es ganz wichtig, dass junge Leute von sich aus auch tätig werden, kandidieren, sich im politischen Prozess einbringen, laut bleiben, mitdiskutieren, sich in Debatten einbringen. Das ist der erste ganz wichtige Schritt. Und der zweite wichtige Punkt, den dann quasi Europa leisten muss oder die Europäische Union leisten muss, ist, die Jugend auch in ihrer Politik in den Fokus zu setzen. Und es gibt da von der sozialdemokratischen und sozialistischen Fraktion im EU-Parlament ein wirklich sehr umfassendes Papier oder ein sehr, sehr gutes Programm dazu, dass die Jugend wirklich auch gerade nach der Corona-Zeit, wo die Jugend ja ganz oft auch isoliert war und besonders auch unter den Kontaktverlusten gelitten hat, in den Fokus rückt. Das heißt, die Europäische Union, die dafür sorgt, dass den Jugendlichen und jungen Erwachsenen auf unserem ganzen gesamten Kontinent sozusagen das Recht auf psychische Versorgung zum Beispiel zusteht. Das Recht auf beste Bildung vom Kindergarten bis zum freien Hochschulzugang, aber auch das Recht, einen guten Arbeitsplatz oder einen guten Lehrlingsplatz zu finden. Zum Beispiel aber auch über bezahlte Praktika und nicht mehr über die unbezahlten Praktika, die wir, glaube ich, alle so gut kennen. Ich glaube, dafür braucht es aber auch sozialdemokratische, sozialistische Mehrheiten und deswegen auch am 9. Juni noch einmal der Wahlaufruf, die SPÖ zu wählen und auf jeden Fall auch zur Wahl zu gehen.
Wie heißt das Programm, was du da erwähnt hast? Hat es einen speziellen Namen?
Das hat den Namen Up to Youth, also mit so einem Hashtag Up to Youth. Also,
falls man das googeln möchte, genau, kann man da nachschauen.
Kann man auch verlinken, ist sehr, sehr umfassend und wirklich auch sehr, sehr viele Bereiche mit dabei und auf jeden Fall sehr, sehr cool und dafür braucht es sozialdemokratische Mehrheiten.
Ja, Julian, danke schön für deine Inputs und deine Sichtweisen. Wir wünschen dir natürlich alles Gute und viel Glück für die Wahl im Juni.
Vielen Dank und vielen Dank für die Einladung.
Philipp, schön, dass du auch da bist.
Wir haben ja vorher auch bei unserer Straßenumfrage gehört, vor allem dieses Friedensprojekt Europa, das betrifft sehr viele Leute und auch viele sagen, okay, das macht irgendwie Europa für mich aus. Dein Herzensthema ist Friedenspolitik und Sicherheit, aber was bedeutet das für dich konkret, dieses Friedensprojekt Europa?
Also das ist so ziemlich die größte Errungenschaft, die wir eben heute mit der Europäischen Union erreicht haben, dass wir innerhalb dieser Union miteinander in Frieden leben, miteinander uns auf Augenhöhe sehen. Manchmal in der Tagespolitik sieht man es manchmal dann eher so, dass es nicht immer so funktioniert. Aber grundsätzlich sehen wir, dass wir eigentlich einen Raum des Friedens geschaffen haben. Also Europa war eigentlich in der Geschichte immer ein Kontinent mit Machtblöcken, unterschiedlichen Interessen, mit unterschiedlichen Ideologien, die sich auch immer gegenseitig bekriegt haben. Und mit der Europäischen Union hat man eine Institution geschaffen, die dafür sorgt, dass wir zusammenarbeiten und sehen, dass wir die Probleme dann auch gemeinsam lösen können.
Wir haben auch ganz oft gehört von jungen Menschen bei der Straßenumfrage, wichtig ist ihnen Stabilität, Sicherheit durch gemeinsames, starkes Auftreten, Einigkeit nach außen und damit natürlich dann auch den Frieden zu bewahren. Wie siehst du da die Entwicklungen, die momentanen und was kann man vielleicht verbessern im Gegensatz zu den letzten Jahren?
Also im Punkt der Einigkeit, da haben wir natürlich einen sehr starken Aufholbedarf. Also und da ist einfache Antwort natürlich mehr Demokratie. Wir brauchen mehr Demokratie in Europa, nicht nur in den Mitgliedstaaten, sondern auch auf der Unionsebene. Das heißt, wir brauchen ein stärkeres europäisches Parlament, weil es ist unser Parlament. Wir wählen ja alle am 9. Juli das Parlament neu und das Parlament trifft dann in Vertretung für uns auch die Entscheidungen. Aber da müssen wir halt auch schauen, dass das Parlament auch mehr Rechte bekommt, damit es stärker ist, damit es mehr für uns mitentscheiden kann. Da kann man mal in zwei Ansätzen mal hinarbeiten. Einerseits einmal, dass das Europäische Parlament die Möglichkeit hat, selber Gesetze vorzuschlagen, zu beschließen. Und auf der anderen Seite sollten wir auch mal die Frage in den Raum stellen, warum sollten wir nicht mal die Möglichkeit haben, auch den Kommissionspräsidenten direkt zu wählen, beziehungsweise die Kommissionspräsidentin.
Darf ich kurz zwischengrätschen mit einer Frage, weil es vielleicht nicht alle wissen, wie wurden bis jetzt die Gesetze gemacht in Europa, in der Europäischen Union? Wer schlägt die Gesetze vor und wie ist da der Prozess bis jetzt gewesen?
Also der Prozess war jetzt in der Vergangenheit eigentlich immer so, die Kommission schlägt einfach ein Gesetz vor. Das passiert dann so in diesem bekannten Trilog zwischen Kommission, EU-Parlament und dem Rat der Europäischen Union, also dieser Fachministerrat dann so.
Also zuerst einmal schlägt die Kommission eigentlich ein Gesetz vor und das geht dann zum Parlament.
Genau, es geht zum Parlament, es geht zum Rat der Europäischen Union.
Und du sagst, es wäre gescheiter, wenn auch das Parlament selbst Gesetze vorschlagen kann.
Genau, weil wir haben ja eigentlich sehr engagierte Abgeordnete im EU-Parlament, die doch ihre Themen finden in den Ausschüssen, in ihrer täglichen politischen Arbeit, und warum sollte man ihnen nicht die Möglichkeit geben?
So kommt vielleicht auch mehr Nähe zum Europäischen Parlament irgendwie durch, weil immerhin wählen wir durch zum Beispiel Vorzugsstimmen, Wahlen auch direkt unsere Parlamentarier und Parlamentarierinnen. Und wenn die Gesetze initiieren können stärker, dann ist das doch auch eine Stärkung der direkten Demokratie.
Einigkeit im Allgemeinen der Europäischen Union ist natürlich das Um und Auf, damit wir auch als Europäische Union als starke Kraft gesehen werden im Weltgeschehen. Die Europäische Union hat gestartet als ein Friedensprojekt. Ist es das noch immer? Wo siehst du die Aufgaben der Europäischen Union zum Beispiel im Konflikt Russland-Ukraine?
Mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, da sieht halt die Position der Europäischen Union ganz klar, wenn sich ein demokratisches Land in Europa entscheidet, Teil unserer Familie zu werden, und dafür hat sich die ukrainische Bevölkerung immer sehr deutlich ausgesprochen, dass sie Teil von unserem Europa sein wollen und nicht Teil einer russisch kontrollierten Welt, dann müssen wir natürlich stark auftreten nach außen und die Ukraine in allen Hinsichten unterstützen, was notwendig ist. Was sind unsere Werte wert, wenn wir jetzt einfach so zusehen, wie in der heutigen Zeit im 21. Jahrhundert ein Angriffskrieg in Europa geführt werden kann und einfach so ein Staat wieder von der Landkarte verschwinden kann? Das haben wir schon in der Vergangenheit gesehen, in der Geschichte, dass das kein gutes Ende nimmt für diesen Kontinent. Und einerseits einmal müssen wir den Frieden durch Zusammenarbeit bringen, andererseits auch durch friedenssichernde Maßnahmen und auch in der Hinsicht, wie wir mit der Außenwelt kommunizieren, wie wir außenpolitisch auftreten, wie wir mit anderen Regionen auf der Welt, mit anderen Staaten zusammenarbeiten. Und da ist es halt auch wichtig, dass wir an Grundwerte festhalten, dass wir an Menschenrechten festhalten und schauen, wer sind unsere Partner und wie können wir unsere Interessen, nämlich gleiche Rechte für alle, Menschenrechte, wie können wir die in der Welt durchsetzen?
Philipp, du hast das vorher schon erwähnt, du bist ja auch Leiter der Projektgruppe Europa der jungen Generation Wien. Also alle, die sich besonders für Europa, für europäische Themen interessieren, können da teilnehmen von der jungen Generation. Und wir hatten kürzlich erst unsere Jahreskonferenz. Möchtest du uns vielleicht ein Beispiel nennen, deinen Lieblingsantrag, den ihr eingebracht habt?
Die Projektgruppe Europa ist natürlich immer sehr vielfältig in den Antragsideen, weil es zeigt sich halt einfach immer so, man kann so viele Ideen in Europa sammeln, von anderen Ländern, aber beziehungsweise auch innerhalb unserer Gruppe, die wir so einbringen können. Da möchte ich einfach nur mal zwei Beispiele geben. Einerseits einmal, wir haben vorletztes Jahr eine sehr gute Resolution beschlossen, dass wir Europa neu denken und neu gestalten wollen. Und da haben wir einfach alle Themen somit aufgenommen, dass wir einfach einen starken Rechtsstaat brauchen, dass wir mehr Demokratie brauchen, dass wir ein Klima brauchen, das natürlich auch für eine Zukunft hat, also einen sehr aktiven Klimaschutz, aber halt auch sicherheitspolitisch, auch Digitalisierung, weil Digitalisierung ist die Zukunftsindustrie und da müssen wir natürlich auch in Zukunft Maßnahmen setzen. Das ist das eine, und das andere ist natürlich dann wieder so in diesem Informationsbereich, weil wir sehen ja eigentlich auch, dass Medien nicht immer sehr demokratisch sind. Also allein wenn man in Österreich schaut, wem gehören die Medien? Und da haben wir eigentlich dieses Jahr einen sehr guten Antrag eben halt so eingebracht, weil es schafft natürlich dann auch ein europäischeres Verständnis, dass wir einen europäischen öffentlichen Rundfunk haben. Also quasi einen europäischen ORF, der dann eine sehr breit gefächerte Medienberichterstattung macht für alle europäischen Bürgerinnen und Bürger, eben halt zugänglich ist auf verschiedenen Plattformen, weil ich glaube, es braucht es halt einfach so, dass wir uns mehr über Europa informieren, was in anderen Ländern abgeht, und natürlich uns informieren können, was politisch eben halt auch in Europa so abgeht. Und natürlich auch die Regeln für soziale Netzwerke, dass wir da nochmal mehr reinkrätschen so und nicht soziale Medien und irgendwelche großen Medienkonzerne wie Meta oder TikTok oder Elon Musk X eben halt uns Meinungen vorgeben können, die dann so nicht immer richtig sind. Da hoffen wir natürlich, dass wir dann quasi so ein europäisches BBC haben.
Ich finde, das klingt nach einer sehr coolen Idee.
Ja, Philipp, auch dir wünschen wir viel Glück für die Wahl.
Vielen lieben Dank nochmal an Grisa, Julian und Philipp, dass ihr heute da wart und uns einen Einblick gegeben habt in die EU-Wahl und auch wofür ihr euch einsetzt.
Und danke auch an die interessierten jungen Menschen da draußen, die uns jetzt hoffentlich zahlreich zuhören, aber auch vor allem an diejenigen, die uns ihre Fragen geschickt haben oder dem Nico am Mikro verraten haben. Und da natürlich auch nochmal ein herzliches Danke an den Nico.
Und Nochmal ein fetter Aufruf, am 9. Juni zur EU-Wahl zu gehen, die da stattfindet in Österreich. Also geht hin!
So ist es und wir hören uns bald wieder. Das war eine Folge von Geh bitte, jetzt machen wir was in Europa. Tschüss.
Geh bitte.
Geh bitte, machen wir was.